Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Man hat mich ja schon vorgestellt. Alex bin ich, Alexei Heinz mit vollem Namen. Komme aus einer anderen Gemeinde in Lübeck, in der Lessingstraße 10. Das ist irgendwo da. Okay, alles klar. Also genau da. Ich bin kein Pastor, wir sind im Moment pastorlos, schon eigentlich seit einiger Zeit. Ich bin vom Beruf her Lehrer, unterrichte an einem Gymnasium in Minden, Ratsgymnasium, falls es jemand interessiert und ich euch auskennt. Das ist einfach ein ganz normales, stinknormales Gymnasium. Ja, also wir halten uns natürlich für was ganz Tolles, aber letztendlich ist es eine ganz normale Schule. Unterrichte die Fächer Mathematik, Geschichte und das Fach Recht. Und predige bei uns ab und zu mal und freue mich total, dass ich hier eingeladen worden bin. Natürlich so in der Art und Weise, wie man predigt, bringt so ein bisschen was von der Schule mit. Falls ihr euch also so ein bisschen Flashbacks habt vom Unterricht früher, tut mir das schon ein bisschen leid, wenn es irgendwie so ein bisschen wie in der Schule sein wird. Auch mit Hausaufgaben ist halt so einmal. Gut, das Thema ist auch schon angeklungen, die Bergpredigt. Warum die Bergpredigt? Im Prinzip, weil sie mich im Moment ganz, ganz stark selbst beschäftigt. Und das ist immer sinnvoll, über die Sachen zu sprechen, die man selbst durchdenkt, durchlebt, über die man nachdenkt. Und ich bin persönlich so ein bisschen auf die Bergpredigt gekommen, weil Anfang des Jahres auch durch ein paar persönliche Sachen bin ich auf den Punkt gekommen, dass mein Leben im Prinzip an so einem, nicht Wendepunkt, aber an so einem entscheidenden Punkt steht, wo ich auch altersmäßig jetzt so ein bisschen in der Richtung unterwegs bin, dass man sich fragt, was bleibt also noch? Also wo willst du noch hin? Ne, man hat sich so eine Stellung erarbeitet, in der Gemeinde, in der Arbeitswelt, so Wohnort, also man ist so sicher und war es das jetzt so? Ist das jetzt vorbei, die nächsten 20 Jahre, bis du Rentner bist, ist es so das, was du jeden Tag machen willst? Oder gibt es da irgendwie Sachen, die vielleicht anders sind? Und da habe ich natürlich auch, also das durchdenke ich auch auf vieler Ebene, auch und geistlich und christlich, habe ich so überlegt, naja, also gibt es da irgendwie in der Bibel, wo soll man anfangen zu lesen? Also so auf Geratewohl, da kann man auch machen, ist vollkommen okay. Und da bin ich aber relativ schnell auf den Gedanken gekommen, die Bergpredigt zu lesen, weil ich so das Gefühl habe, dass die Bergpredigt, natürlich kann man sagen, jede Bibelstelle ist in der Bibel wichtig. Ja, also wir können jetzt nicht sagen, die Bibelstelle ist wichtiger als die andere und die steht über dem. Manchmal wünsche ich mir das, dass es so eine Art Verfassung gibt. Also eine Art Grundgesetz, zum Beispiel Grundgesetz, da sind die Menschenrechte drin und das schwebt über allem. Und im Prinzip alles, was wir in Deutschland und unserem Staat machen, muss sich an Grundrechten messen lassen. Verstößt das gegen die Grundrechte, dann ist es vorbei. Unsere Verwaltung muss sich daran messen, unsere Rechtsprechung, alles. Und sowas gibt es halt in der Bibel nicht. Aber trotzdem wünsche ich mir das irgendwie manchmal, dass es so Kernleitsätze gibt, auch für mein Leben, an denen ich mich halten kann. Wo ich sagen kann, hey, das ist das Ding und daran soll sich mein Leben messen. Und da bin ich relativ schnell tatsächlich auf die Bergpredigt gekommen, weil die Bergpredigt einige der bekanntesten Bibelstellen enthält, die es gibt. Angefangen mit dem Vaterunser. Steht in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz und das Licht. Bergpredigt. Die berühmten Antithesen, es ist euch gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, ihr müsst so und so handeln. Bergpredigt. Die goldene Regel. Bergpredigt. Das ist alles Bergpredigt. Das sind drei Kapitel. Für die, die es lesen wollen, parallel ein bisschen, Matthäus 5:5-7. Das ist natürlich ganz, ganz viel für eine Predigt. Deswegen werde ich so ein bisschen auch bibelstellenmäßig so best of zitieren. Wie geht man also an die Bergpredigt ran? So, und da jetzt kommt der Schulunterricht. Ich weiß nicht, wer von euch noch zur Schule geht. Eine Bergpredigt ist geschichtlich gesehen, auch bibeltechnisch gesehen, ist eine Quelle. Also macht man Quelleninterpretation, wie im Geschichtsunterricht. Und bevor man sich überhaupt irgendwie mit dem Studium beschäftigt, stellt man die sogenannten W-Fragen. Also, ich weiß nicht, hat jemand von euch Geschichtsunterricht gehabt, Quelleninterpretation geschrieben? Also, die berühmten W-Fragen, wer hat was, wem, wann, wozu geschrieben? Dann fangen wir mal an. Wer hat die Bergpredigt überhaupt verfasst? Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, es gibt ja zwei Verfasser. Der eine ist Jesus selbst, das ist ja derjenige, der die Bergpredigt hält. Und der zweite ist Matthäus, der die Bergpredigt aufschreibt. Der vielleicht, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, aber der vielleicht auch mal die Reihenfolge verändert hat. Der das komprimiert hat, der vielleicht ein paar Sachen rausgelassen hat. Man weiß es nicht so genau. Also Jesus plus Matthäus. Wann entstand die Quelle? So mittelmäßig interessant. Da streiten sich die Leute um die 30 Jahre. Die einen sagen 60 nach Christus, die anderen 90. Ist geschenkt, hat, glaube ich, keine große Auswirkung. Wo wurde die Quelle erstellt? Die meisten sagen in Syrien, weil Matthäus wahrscheinlich in irgendeiner syrischen Gemeinde war und dort auch das Ganze geschrieben hat. Welche Art von Quelle ist es? Auch da, für Jesus ist es eine Rede, für Matthäus ist es Geschichtsschreibung, es ist ein Evangelium. Wer ist der Adressat? Auch da relativ einfach, Jesus richtet sich an die Jünger und Matthäus richtet sich an seine Gemeinde. Und über seine Gemeinde, im Prinzip dadurch, dass es in der Bibel ist, an uns. Wir als Jünger sind die Adressat der Quelle. An uns ist die Bergpredigt gerichtet. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Warum? Und das ist so das, was ich mir gerne heute mit euch mal angucken würde. Warum steht die Bergpredigt? Was will Jesus damit sagen? Was will Matthäus damit sagen? Was ist so der Sinn und Zweck? Und warum diese Frage so kompliziert ist, sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich die Bergpredigt anguckt. Ich habe nur ein paar Bibelstellen rausgeschrieben, um euch das mal zu demonstrieren. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Wenn jemand mir die rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand eine Meile nötig, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Weiter geht's. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Okay, Hand aufs Herz. Wer hält das? Für wen ist es wichtig? Wer sagt, das ist die Maxime meines Lebens? Ich weiß nicht, ob ich dazu gehöre. Wenn man sagt, das ist eine Ausnahme, muss man nur weiterlesen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anzuziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das ist eine Bibelstelle, steht auch in der Bergpredigt, da kann man sagen, okay, halbwegs, das kriege ich hin. Ich, aus meiner Position, ich habe einen relativ festen Job. Man kriegt mich aus diesem Job nicht so leicht raus, es sei denn, ich fange an, Kinder zu schlagen. Ich bin an meiner Schule relativ fest. Ich habe einen ganz guten Ruf bei den Kindern, bei den Eltern, bei der Schulleitung. So, das heißt, wenn ich nichts alles einstelle, dann passiert da nicht besonders viel für die nächsten 20 Jahre. Klar kann man jetzt sagen, man hat Angst vor Krieg und anderen Sachen, aber relativ, also ich kann zum Beispiel sagen, oh, Bibelstelle, okay, ich bin aber privilegiert. Versucht diese Bibelstelle jemandem zu sagen, der sich ständig sorgen muss, der vielleicht um seinen Unterhalt kämpft, den vielleicht Kinder braucht, der sich Gedanken macht, wie wachsen meine Kinder auf, was passiert, wenn ich nicht da bin. Sorgen ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Und doch steht da, sorgt euch nicht. Auch elementarer Bestandteil unseres Lebens ist, über andere Menschen oder über Sachen Urteile zu fällen. Das machen wir permanent. Was steht in der Bergpredigt? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also nicht richten. Hält sich sowieso keiner dran, weil in unserem Staat Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden. Also, wer ist das Volk? Wir. Sprich, jedes Strafurteil wird in meinem Namen gesprochen, also richte ich. Per Definition. Das ist halt so, gut, kann ich nichts dafür, kann ich nicht ändern. Aber grundsätzlich, wie schnell sind wir dabei, über Menschen, auch in unserer Gemeinde, Urteile zu fällen, in unserem Kopf. Und doch steht in der Predigt, wir sollen nicht richten. Das ist nur das Beispiel. Ich habe noch ein paar Beispiele rausgelassen. Umgang in der Ehe, mit der Sexualität und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel. Also, was machen wir mit den Bibelstellen? Wie lesen wir die Bergpredigt? Müssen wir das alles halten? Wie verbindlich ist das? Wozu macht Jesus das? Drei Erklärungsansätze, wenn man sich das Ganze geschichtlich anguckt. Habe ich ja schon gesagt, ich bin ja ein bisschen Geschichtslehrer und finde das immer ganz gut, wenn man so eine problematische Bibelstelle hat, wie die Bergpredigt, dass man sich anguckt. Ich bin ja nicht der Erste, der damit Probleme hat. Ja, also die Christenheit gibt es seit 2000 Jahren. Wie ging man damit um? Was hat man überlegt? Was sind so die Gedanken? Boah, und es gibt mehrere Erklärungsansätze, wie man die Bergpredigt liest. Ich habe mich für drei entschieden, die gucken wir uns zusammen jetzt mal an und dann gucken wir mal, ob das uns was zu sagen hat, und zwei habe ich komplett rausgelassen. Der eine Erklärungsansatz ist natürlich, das ist alles nicht Gottes Wort, ist alles unverbindlich, man weiß sowieso nicht genau, ob es Jesus war, hat Matthäus das dazu gedacht, egal. So, gibt es, ist nicht biblisch, lassen wir weg. Der zweite Gedanke ist, alles ist verbindlich. Wir müssen das alles halten, genauso wortwörtlich, wie es da steht. Das heißt, im Notfall, du musst deine rechte Wange hinhalten, steht ja da drin. So, kann man machen, ist aber wie gesagt in der Umsetzung schwierig. Man kommt da so an seine Grenzen und sagt, boah, also es ist einfach nicht ehrlich. Es ist, wenn ihr euch die Bergpredigt anguckt, also zumindest ich von mir aus kann sagen, ich kann jeden Tag Sachen finden in meinem Leben, wie ich lebe, die nicht im Einklang damit übereinstimmen. Gut, wie ging also die Christenheit damit um? Mit diesem Widerspruch zwischen Anspruch und ich kann nicht. Die katholische Kirche im Mittelalter ist ja nur die prägende Kirche gewesen, die hat sich Gedanken gemacht, waren keine dummen Leute damals. Und die haben gesagt, naja gut, wir machen sogenannte Zwei-Stufen-Ethik. Bedeutet folgendermaßen, es gibt in der Bibel Gebote und es gibt Ratschläge. Gebote sind für jeden Christen verbindlich. Ganz egal, ob du König bist, ob du Geistlicher bist, du Bauer bist, Gebote sind verbindlich. Beispiel, 10 Gebote. 10 Gebote sind verbindlich, da kommst du nicht raus, egal wie christlich du unterwegs bist, das musst du machen. Die Bergpredigt gehört nicht zu den 10 Geboten, sondern zu sogenannten Ratschlägen. Die Ratschläge sind nicht für alle Christen verbindlich. Ist ja auch logisch. Also wir können nicht einem König sagen, also zumindest hat man da damals gedacht, Stellt euch vor, ein König, der Christ ist, würde sein Königreich nach der Bergpredigt aufbauen. Das wäre unfassbar gewesen. Ich hätte mir das gerne angeguckt. Aber hat man damals keinem zugetraut. Wir können auch einem Bauer nicht sagen, das ist für dich verbindlich. Ja, also mach dir keine Sorgen. Wir sagen ihm natürlich, arbeite so viel du kannst und gib dem Zehnten deinen Herrn. Fertig. So. Widerspricht komplett der Bergpredigt, aber Mittelalter. Wir können das nicht machen. Deswegen hat man Ratschläge erfunden. Die Ratschläge sind verbindlich für besonders auserwählte Menschen. Nonnen, Mönche, Priester, andere Geistlichkeit. Für die ist das verbindlich. Für einen normalen Menschen nicht. Was halten wir davon? Der Vorteil ist, das ist schon ein bisschen ehrlich. Also man stellt sich hin und sagt, okay, die Bergpredigt, also da steht so viel drin, wenn wir sagen, das muss jeder Christ halten. Und dann auch noch zusehen, dass sie das auch halten und auch Konsequenzen daraus ziehen. Ganz, ganz, ganz schwierig. Der Nachteil ist natürlich, also zwei Stufen Christen. Also Matthias Müller muss anders leben als jemand in der Gemeinde. Nee, also ist schon ein bisschen komisch. In dem Widerspruch stand auch ein gewisser Martin Luther, der einen Erklärungsansatz für die Bergpredigt gefunden hat, der uns zumindest, also unsere Gemeinde, und ich denke, ihr seid auch ein bisschen lutherisch geprägt, das ist tatsächlich so, nahe steht. Und das ist der Sündenspiegel. Martin Luther überlegt sich, in der Bibel stehen ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht halten kann. Und der führt ein Leben in Angst. Er geißelt sich. Er schlägt sich. Er sperrt sich ein. Er schimpft mit dem Teufel. Und er merkt, ich kriege das nicht hin, was in der Bibel steht. Nicht nur die Bergpredigt, sondern eine andere Sachen. Bis er wirklich nach vor dem Kollaps ist, also Martin Luther, wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt, ist wirklich, irgendwann mal kommt er auf die Idee zu sagen, der Sinn der Bergpredigt ist folgender. Jesus will gar nicht, dass wir alle Gebote halten. Das ist ihm vollkommen klar, dass wir das nicht schaffen. Das ist absolut logisch. Er will uns einen Spiegel vorhalten, damit wir in der Bergpredigt unsere Sündhaftigkeit und unser Versagen erkennen, sodass wir uns zu Gott wenden. Die Bergpredigt hält uns also einen Spiegel vor und sagt, das ist das, was du nicht kannst. Ja, das kriegst du nicht hin. So, da sind die Ansprüche, Anforderungen, das bekommst du nicht hin. Also brauchst du Gott. Du brauchst Jesus, du brauchst Vergebung, du brauchst Nähe Gottes. Hoffentlich merkt ihr, dass das wahrscheinlich unseren Gemeinden so ganz, ganz naher Ansatz ist, das zu erklären. Der Vorteil ist, dass das diesen Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit tatsächlich ganz gut schafft. Das funktioniert. Dass man sagt, Jesus will einfach so die Grenzen aufzeigen, dass jeder Mensch merken muss, er braucht Gott. Weil er das nicht hinbekommt. Und das ist der Sinn und Zweck. Der Nachteil daran ist, er negiert schon ein bisschen das Tun. Und das sieht man bei Martin Luther, bei seinen Zitaten, auch ganz, ganz häufig, dass das Tun damit in den Hintergrund gerät. Dass man quasi damit eine Ausrede liefert. Dass man sagt, liebe deine Feinde, so, Spiegel, Vergebung. Ja, halte deine rechte Wange, Spiegel, Vergebung. Mach dir keine Sorgen, Spiegel, Vergebung. Musst du nicht halten. Wenn man das konsequent durchdenkt, ich weiß nicht, ob das Martin Luther so gedacht hat, keine Ahnung, aber in Konsequenz ist es so der Nachteil. Moderne Erklärungsansätze, da gibt es mehrere. Ich fand den einen ganz witzig, also ganz spannend, witzig nicht, also spannend. Das ist Albert Schweitzer. Ich weiß nicht, ob Albert Schweitzer bekannt ist. Sehr bekannter Name. Der hat sich Folgendes überlegt. Naja, Jesus, und da spricht einiges dafür, hat gedacht, dass das Ende der Welt kurz bevorsteht. Auch die Christen, Paulus und Co., da sieht man an ganz, ganz vielen Bibelstellen, die dachten niemals, dass wir noch 2000 Jahre plus haben. Auf keinen Fall. Und Jesus hat auch gesagt, die Zeit kennt nur der Vater. Ich kenne sie nicht, wann ich wiederkomme. Weiß ich nicht. So, und wenn man also in der Erwartung lebt, dass bald das Ende der Welt kommt, dann macht die Bergpredigt durchaus einen Sinn. Ich weiß nicht, wie euch, ob ihr jemals so mit Menschen zu tun hattet, die eine schwere Diagnose bekommen haben. Zum Beispiel eine Diagnose, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Da ändern sich Prioritäten komplett. Komplett, wirklich. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, in einem Jahr kommt Jesus wieder. So, also Engelschein sagt, Alex, in einem Jahr kommt Jesus wieder. Ich würde niemals mein Leben so führen, wie ich es jetzt führe. Ich würde mir die Bergpredigt angucken und dann ist doch egal, natürlich gehe ich dann 2 Meilen mit jemandem. Natürlich mache ich mir da keine Sorgen. Ja, natürlich halte ich meine rechte Wange hin. Natürlich werde ich nicht mit meinem Bruder streiten und ihn beschimpfen. Weil Jesus kommt bald wieder. Zumindest male ich mir das aus, dass ich das so tun werde. Deswegen sagt Albert Schweitzer, die Bergpredigt, sie gilt in Ausnahmesituationen. Und so hat das Jesus auch gemeint im Prinzip damals. Er hat wortwörtlich alles so gemeint, wie er das gesagt hat. Aber im Prinzip ging es ihm darum, hey, das Ende ist nah. Das Reich Gottes kommt bald. Es hat alles sonst auf dieser Welt keinen Sinn. Wir können aber die Bergpredigt nicht halten, so Albert Schweitzer, wenn wir uns überlegen, wir haben noch 80 Jahre oder 60 Jahre oder 50 oder 40 oder 30 oder 20. Die ist also für Ausnahmesituationen super, im allgemeinen Leben schwierig. Der Vorteil des Ganzen, die Ansicht betont jetzt auf einmal das Tun. Das Tun ist ganz entscheidend. Lebe so, wie es in der Bergpredigt steht. Wortwörtlich. Der Nachteil ist natürlich, die sagen selbst, dass schwierig durchzuziehen. Schwierig. So, und gut, was machen wir damit? Und was ist also der Sinn und Zweck der Predigt, der Bergpredigt? Und ich habe gedacht, wir nehmen einfach das Beste von allem und kombinieren das. Das ist doch echt toll. So, den Vorteil von jeder Ansicht nehmen wir und versuchen das zu kombinieren. Und das machen wir. Und dann gucken wir uns eine Bibelstelle an als Beispiel und dann kommt die Hausaufgabe. Und dann sind wir durch. Von den Katholiken können wir lernen, dass die Bergpredigt uns tief treffen und aufrühren soll. Die Bergpredigt soll uns so treffen und uns erschüttern. Sie soll uns an den Punkt bringen, kann ich nicht, geht nicht. Und auch in der Bibel steht am Ende der Bergpredigt, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Das steht am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7 am Ende. Vers weiß ich nicht. So wird ein Schuh draus. Also, wenn man die Bergpredigt liest und denkt, alles ist gut, ich bin damit d'accord, ich bin glücklich mit mir, dann vielleicht stimmt da was nicht. Sie soll wirklich den Finger auf die Wunde legen. Das ist das Erste. Das ist der Sinn und Zweck der Bergpredigt. Der erste zumindest. Den zweiten Sinn und Zweck der Bergpredigt, den klauen wir von Luther. Die Bergpredigt soll uns in die Abhängigkeit von Gott und in seine Nähe führen. Das Ziel der Bergpredigt ist, dass wir gerade erkennen, dass wir die Bergpredigt ohne Jesus, ohne Gott, ohne seine Hilfe, ohne seine Nähe dass sie da verloren sind, dass das nicht funktioniert. Und auch da, die Bibelstelle, habe ich keine gute in der Bergpredigt gefunden, aber als erstes ist mir Weinstock eingefallen. Als erstes, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Ohne Abhängigkeit von Gott und von Jesus ist alles unser Bemühen, die Bergpredigt zu halten, vergeben. Und das Dritte, die Bergpredigt fordert uns zum Handeln auf. Auch das steht in der Bergpredigt selbst. Am Ende, Kapitel 7 wieder. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann oder einer klugen Frau, der die sein Haus auf Fels baute. Wer das tut, da liegt Betonung auf dem Tun. Also, die Bergpredigt soll tief treffen und aufrütteln. Die Bergpredigt soll uns in die Abhängigkeit von Gott und Jesus führen. Die Bergpredigt fordert uns zum Handeln auf. Gut, dann gucken wir uns die Bibelstelle an. Ich habe mir nicht die Feindesliebe ausgesucht, weil das ist ein bisschen schon so mit Trümpfen losziehen. Aber die Sache mit dem die Wange hinhalten, die gucken wir uns gleich mal an. Also, die Bibelstelle ist... Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit die rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Wo trifft mich diese Bibelstelle zutiefst? Was deckt sie bei mir auf? Bin spazieren gegangen, kurz darüber nachgedacht. Ich weiß, wo sie mich trifft. In meiner Bequemlichkeit. Ich bin gerne bequem. Ich richte mir das gerne bequem ein. Ich bin gerne so faul. Meine Komfortzone zu verlassen, fällt mir ein bisschen schwer. Natürlich habe ich mich bis auf meine Kindheit, und da war ich noch kein Christ, mit niemandem geschlagen. Noch nicht zumindest. Ich war auch noch nicht vor Gericht. Deswegen, wenn die mit jemand rechten will, man hat mich auch noch nie gebeten, irgendwie die zweite Meile mit ihm zu gehen. So, und da kann man sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, naja, da bin ich fein raus. So, ich sehe, okay, habe ich die Bibelstelle gehalten. Aber darum geht's im Prinzip nicht. Das ist genau das, was Jesus den Pharisäern ja immer vorgeworfen hat, ihr haltet den Buchstaben, aber nicht den Geist. Was ist hier also der Geist? Der Geist ist doch, dass wenn mir Unrecht passiert, wenn mir etwas passiert, was nicht okay ist, was ich als ungerecht empfinde, dass es zwei Dinge gibt, die ich tun soll, und die eine nicht. Ich schlage nicht zurück. Zwei Dinge, die ich tun soll, ist, ich bete für denjenigen und ich suche sein Bestes. Und das ist etwas, was mir widerstrebt. Ich bin gerne irgendwie so auch, ich schlage auch nicht zurück. Also ich bin nicht so derjenige, wenn mir einer draufhaut, dann gibt es zwei Schläge zurück, ist auch nicht. Aber wenn mir Unrecht passiert, dann ärgere ich mich. Dann fresse ich das in mich hinein, dann mache ich irgendwas Blödes, aber es ist nicht so, dass ich das Beste von dem suche, der mir dieses Unrecht tut. Und das ist ja das, was Jesus sagt. Ja, wenn dir jemand schlägt, dann lass dich nochmal schlagen. Oder geh die zweite Meile. Tue ich das? Nein. Die Bergpredigt soll uns in die Abhängigkeit von Gott und in seine Nähe führen. Das ist so... Die Geschichte, wir hatten mal einen Jugendchaoskreis. Da war ich 20 Jahre jünger oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und irgendwann mal haben wir uns mit so Fragen beschäftigt, generell auch mit Bergpredigt und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich herausgefunden, dass Suche Gottes Nähe die Antwort auf alles ist. Auf alles. Wirklich auf alles. Egal, was ihr jetzt als Problem nennt, wie komme ich da raus, sage ich euch, sucht Gottes Nähe, sucht Jesus Nähe. Der wird euch helfen, das passt ihm. Also es gibt wenig, also auf das es nicht passt. So, aber auch da, diese Bibelstelle zeigt mir meine Fehler und sie zeigt mir, dass ich, um diese Fehler zu korrigieren, erstmal Gott und Jesus brauche. Und nun kommt das Tun. Was mache ich? Hat diese Bibelstelle für mich irgendwelche Auswirkungen? Wenn ich die wörtlich nehme, dann wenig, weil dann würde ich warten, bis mich jemand auf die rechte Wange schlägt, bis mich jemand bittet, irgendwie und meinen Rock nehmen will. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um Ungerechtigkeiten mir gegenüber und wie ich damit umgehe. Nummer 1, die innere Herzenshaltung und Gebet. Ich habe für mich, als ich angefangen habe, die Bergpredigt zu lesen, festgestellt, dass meine innere Haltung, meine Bequemlichkeit einfach, ich will nicht die Bergpredigt halten. Punkt. Es widerstrebt mir. Es erfordert so viel von mir, dass ich sage, nee, und ziehe mich wieder in mein Schneckenhaus zurück. Und sage, ach, na gut, bleibe ich nicht beim Schneckenhaus, alles okay. So, und diese innere Herzenshaltung, Gebet, dass ich anfange zu beten, dass Gott mein Herz da verändert, dass ich Ungerechtigkeit wahrnehme und dass ich tatsächlich ein Herz bekomme oder eine Einstellung bekomme, die genau dazu in der Lage ist, zu sagen, wenn ich Ungerechtigkeit auf der Arbeit empfinde, dann setze ich mich hin, dann bete ich und dann suche ich das Gespräch. Und vielleicht ist die Lösung, wenn mich jemand bittet, mach Vertretungsstunde, geht mir voll auf den Sack. Richtig, hasse ich. Ja? Dann gehe ich hin und sage, hey, ich habe gehört, da und da und da, brauchst du Hilfe. Kann ich für dich mal Unterricht übernehmen? Ich habe da frei. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir das abnehmen? Kann ich dir dies abnehmen? Brauchst du irgendwas? Natürlich, ich weiß, was ihr vielleicht denkt, natürlich muss man aufpassen, dass man da nicht ausbrennt. Dass man irgendwie sich selbst schützt. Und da sind wir ja wieder bei den Grenzen der Bergpredigt. Wenn man das konsequent durchgeht, dann bist du 24 Stunden, 7 Tage die Woche für andere Menschen unterwegs. Auch ein bisschen schwierig. Aber das wäre so meine Sachen, die ich konkret tatsächlich gemacht habe. Wo ich wirklich in der Schule, wenn alle schimpfen um mich rum, da ist dies und da ist jenes und die Schulleitung ist so böse und es fehlen ständig Lehrer aus und die sind krank zu Hause und ich muss die jetzt vertreten und das ist doch unfair, die lassen sich jetzt gut gehen und gucken Netflix-Serien oder zocken Hogwarts Legacy, aber ich muss jetzt irgendwie in der Schule sein, dass das irgendwie mir weggenommen wird, sondern dass ich dahin gehen und sagen kann, hey, ich habe gehört, da habt ihr Schule ein Problem. Ich könnte da, ich habe Zeit. Versteht kein Mensch, nicht einer, kann ich euch sagen. Nicht einer. Man guckt mich immer an, als ob ich irgendwie von einem anderen Planeten wäre, so ein bisschen. Aber ich hab auch noch nicht Zeugnis gegeben. Ich sage dann nicht ja, aber hier, weil Jesus sagt. Das ist auch so ein bisschen, ich mache das einfach und dann ist gut. Aber diese Kleinigkeiten, dass man da anfängt, irgendwas zu bewegen. So, und dann bin ich schon am Ende. Bergpredigt ist ein relativ umfangreiches Vorhaben und Lehrerhausaufgaben, ja, deswegen, ich weiß, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich kann dafür Werbung machen. Lest einfach mal, wenn ihr Zeit und Ruhe habt, die Bergpredigt. Behaltet diese drei Punkte im Kopf, was Jesus mit der Bergpredigt bezwecken will. Er will uns aufrühren, aus unserem bequemen Sessel rausreißen und uns tief treffen. Er will auf keinen Fall, dass wir losgehen und alleine versuchen, irgendwas zu tun, sondern das soll uns in die Abhängigkeit von ihm und zu Gott führen. Und die Bergpredigt handelt uns zum Tun auf. Was das konkret ist, das kann ich euch nicht sagen. Das wird euch Gott und der Heilige Geist dann zeigen. Amen und danke sehr.